Redpot Crime, England's mystery crime stories.
She said that the crime was not spontaneous and that she had acted entirely alone.
Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you come waltzing Matilda.
Alex, was sagt dir der Song da im Hintergrund? Der gehört ja zu unserem heutigen Fall.
Ja, jetzt dachtest du kriegst mich dran, aber nicht mit mir, der ich ja 30 Jahre lang Radiomoderator war. Das ist natürlich Waltzing Matilda. Da denke ich an Australien und Matilda ist in dem Fall keine Frau, wie viele denken mögen, sondern das Bündel der australischen Wanderarbeiter auf der Walz. Und die Walz kommt wiederum aus dem Deutschen. Ne?
Super. Ende des 19. Jahrhunderts, ja. Und die Frau, über die wir jetzt gleich reden, hat solche Tramps, wie die ja hießen, damals hingebungsvoll während einer Typhusepidemie gepflegt.
Und was war das für eine Frau? Und was hat die vor allem mit einem britischen Mordfall zu tun?
Tja, wie soll ich sagen? Und jetzt, mein Alex, gib fein Acht. Ich hab dir etwas mitgebracht. Einen Wahnsinnsfall. Echt. Wir schreiben das Jahr 1944. In einem Seniorenheim in einer Vorstadtgemeinde von Sydney stirbt mit stolzen 100 Jahren eine der angesehensten Krankenschwestern dieser Gegend, Miss Ruth Emily Kay. Sie war eine wunderbare Frau und hatte in Australien wirklich Großes geleistet.
Wo kam sie her?
1885 war sie aus England eingewandert, zunächst ohne Arbeit, wie viele andere auch. Aber da sie eine zupackende Person war, begann sie furchtlos in den gefürchteten Typhuszelten von Melbourne zu arbeiten, wo die Wanderarbeiter reihenweise starben.
Da sind ja damals viele tausend Menschen umgekommen.
Ja, es war eben eine Pest. Doch Ruth Emily Kay übersteht die Epidemie und lässt sich in einem Hospital zur richtigen Krankenschwester ausbilden. 1894 tritt sie dann eine feste Stelle als Oberschwester des Frauenlazaretts in Sydney an. Sie ist eine äußerst beliebte Krankenschwester dort.
Also eine Art Florence Nightingale, oder? Die nachts mit der Lampe in der Hand die Verletzten des britischen Krimkrieges gepflegt hatte.
Ja, das war sogar ihr Vorbild, wie sie immer sagte. Und sie wird Ruth Leiterin der Parramatta School für Girls, wo sie sich ab 1890 rührend um die Schicksale junger Frauen kümmert. Danach bildet sie bis zu ihrer Pensionierung an verschiedenen Stellen Schwestern aus.
Interessant, aber ich kenne dich, Klaus. Du erzählst mir doch diesen Werdegang einer Krankenschwester nicht ohne irgendeinen Hintergedanken. Also komm, gib's zu.
Naja, tatsächlich hat die Hundertjährige noch eine saftige Überraschung parat. In den wenigen Wochen vor ihrem Tod, im April 1944, nimmt Ruth Emily Kay Kontakt zu ihrer Nichte Olive Bailey auf. Die ist die Tochter von Ruths inzwischen verstorbenen Bruder William. Ruth bittet diese Nichte, sie dringend in Sydney zu besuchen.
Ja, und Olive kam?
Ja, es war wirklich wie im Film. Sie schafft es gerade noch rechtzeitig. Dann passiert etwas schier Unglaubliches, ja auch fast wie im Film. Ruth offenbart ihrer Nichte, wer sie in Wirklichkeit ist, nämlich Constance Emily Kent, deren Name ab 1860 jeder Brite kannte und wahrscheinlich auch jeder Europäer und mit einem grauenvollen und brutalen Verbrechen in Verbindung brachte.
Sie war eine Mörderin.
Warte ab, denn dieser Fall gehört bis heute zu den seltsamsten Großbritanniens.
Naja, also wenn du schon so anfängst, dann kann ich mich wieder auf was gefasst machen.
Beginnen wir mit Constance Kents Familienverhältnissen. Constance, 1844 geboren, ist das neunte Kind der Familie. Ihr Vater, Samuel Saville Kent, ist Fabrikinspektor. Sie wohnen im Dorf Road in Wiltshire. Constance und ihr jüngerer Bruder William hängen sehr an ihrer Mutter Mary Ann. Als Mary Ann 1852 überraschend stirbt, bricht für Constance eine Welt zusammen. Für sie ist es schwer, dass ihr Vater schon bald darauf eine Stiefmutter ins Haus bringt, nämlich das Kindermädchen, mit dem er bereits seit einer Weile ein Verhältnis hatte.
It was, however, somewhat unexpected, when just a year after his wife's death,
ein Jahr nach dem Tod seiner Frau heiraten Samuel Kent und Mary Drew Pratt. Samuel ist 19 Jahre älter. Für Constance und ihren Bruder William war es schwer zu akzeptieren, dass ihr Vater wieder geheiratet hatte. Constance war sogar Brautjungfer gewesen, mochte ihre Stiefmutter aber nicht und wurde renitent.
She became disobedient, despite the resentment that Constance and her brother William showed towards the marriage.
Trotz der Vorbehalte von Constance und ihrem Bruder gegenüber der Heirat waren Samuel Kent und seine neue Frau glücklich. Diese gebar in den nächsten 7 Jahren 4 Kinder. Das erste, 1854, war eine Totgeburt. 1855 gefolgt von einem Mädchen namens Emilia, ein Jahr später von einem Jungen namens Francis. 1858 kam ein Mädchen namens Evelyn Annie. 1860 war sie wieder schwanger. Inzwischen lebte die Familie in einem dreistöckigen Haus in Roadhill House im Ort Road, nahe der Wiltshire Gemeinde Trowbridge. Weil die Kinder noch klein waren, beschäftigte Samuel ein Kindermädchen, Elizabeth Gore. Sie war aus London. Die Kinder mochten sie. Samuel Kent hatte Arbeit und allen ging es gut.
And the family were living in very comfortable circumstances.
Das klingt ja alles nach einer brisanten Mischung. Halbwüchsige wie Constance und William, die so an ihrer echten Mutter hingen, von der damaligen Geliebten des Vaters erziehen zu lassen. Naja, also die auch dann noch weitere Kinder bekommt, das hat schon was.
Ich glaube, das war wirklich der entscheidende Punkt. Später wird übrigens noch herauskommen, dass die Stiefmutter ihre eigenen Kinder bevorzugte und die aus der ersten Ehe sehr vernachlässigte, auch Constance.
Also die berühmte böse Stiefmutter.
Naja, leider ist die Folge davon alles andere als märchenhaft. Denn dann kommt die Nacht vom 29. auf 30. Juni 1860. Constance ist jetzt 16 Jahre alt, William ein Jahr jünger. Die Stunden, die jetzt auf die Familie zurollen, sind der wahre Horror.
In the early hours of the 30th of June 1860.
In den frühen Morgenstunden des 30. Juni 1860 stand Elizabeth Gore auf, um nach den Kindern zu sehen. Francis war nicht in seinem Bett, also nahm sie an, dass seine Mutter ihn nachts zu sich geholt hatte. Das tat sie öfter. Ein paar Stunden später fragte sie die Hausherrin, ob sie Francis jetzt nehmen soll. Diese schaute schockiert. Sie hatte ihren Sohn nachts nicht geholt. Aber wo war er? Schreie und Rufe hallten durchs Haus und bald suchten alle nach Francis. Doch er wurde nirgendwo entdeckt. Mr. Kent bemerkte, dass das Wohnzimmerfenster offen war, aber es war nichts gestohlen. Er vermutete, dass sein Sohn gekidnappt worden war. So schnell er konnte, suchte er die Polizeistation in Trowbridge auf, 4 Meilen entfernt. Als sich die Neuigkeiten über Roadhill House verbreiteten, suchten viele Menschen nach dem vermissten Kind. Sie durchkämmten Felder und Hecken, alles, wo das Kind sein konnte.
Wo hat man denn den Dreijährigen gefunden?
Ja, man mag es eigentlich gar nicht sagen. Im Plumpsklo eines alten Abstellgebäudes. 2 Hausangestellte finden ihn. Der kleine Francis ist tot, noch im Nachthemd, eingewickelt in eine Decke. Und er hat tödliche Messerwunden an der Brust und am Hals. Der Kopf ist fast abgetrennt.
Oh Gott, wie furchtbar.
Der Vater Samuel Kent trägt die Leiche seines Kindes unter Tränen ins Haus und tröstet seine verzweifelte Frau sowie die Kinder. Von jetzt an wird das Unglück in Roadhill House wohnen.
Hat denn Scotland Yard sofort einen Ermittler aus London geschickt?
Zunächst ermittelt nur die örtliche Polizei, wie das damals üblich war. Sie lässt das Haus durchsuchen und nimmt dann das Kindermädchen Elizabeth Gore fest. Denn in ihrer Nähe schlief der kleine Francis. Doch hier kann nichts nachgewiesen werden und die Polizei lässt sie wieder frei. Nachdem die Gemeindeverwaltung kritisiert, dass kein richtiger Ermittler eingeschaltet wurde, entsendet Scotland Yard endlich den tüchtigen Detektivinspektor Jonathan Witcher.
Inspector Witcher was not at all convinced that Elizabeth Gore had committed the crime.
Inspektor Witcher glaubte nicht, dass Elizabeth Gore das Verbrechen begangen hatte. Sie wurde von allen sehr positiv beschrieben, als respektabel und gutmütig, und sie mochte die Kinder sehr. Der Inspektor kam zu dem Schluss, dass das Verbrechen von einem der anderen 12 Menschen im Haus begangen worden sein musste. Von denen war eines das Opfer, eines ein 5-jähriges Mädchen und ein 1-jähriges Kind. So blieben noch 9 Verdächtige. Witcher vermutete, dass die 16-jährige Constance die Tat begangen hatte und ließ sie verhaften, während er die Ermittlung fortsetzte. Vor allem wollte er wissen, warum eines der Nachthemden von Constance vermisst wurde. Er fragte danach. Sie meinte, dass ein Hausmädchen es bei der Wäsche verloren haben musste.
Das klingt ja wirklich verdächtig. Ich meine, das vermisste Nachthemd. Ne?
Inspektor Witcher ist auch deshalb misstrauisch, weil eines der Dienstmädchen berichtet, dass sie nach dem Mord eine verdächtige Begegnung mit Constance hatte. Konstanz hatte sich dem Dienstmädchen genähert, das sich gerade anschickte, die Wäsche der Familie zur Dorfwäscherin zu tragen. Konstanz hatte um ihr Nachthemd gebeten und behauptet, sie habe ihre Handtasche darin vergessen. Außerdem bat sie die Magd um ein Glas Wasser. Als das Dienstmädchen zurückkam, war das Nachthemd verschwunden. Das Dienstmädchen dachte sich nichts dabei, ja, bis Witcher sie befragte.
Und was sagte Konstanz dazu?
Ja, genau so sei das gewesen. Sie hätte das Nachthemd nochmal gebraucht.
Aber die Polizei hat keine wirklichen Beweise.
Nein. Man muss sich vorstellen, dass die sogenannte Daktyloskopie mit der Suche nach Fingerabdrücken noch nicht im Einsatz war. Das war ja noch gar nicht erfunden. Man ermittelte also mit viel Logik, siehe Sherlock Holmes, mit chemischen Untersuchungen, zum Beispiel bei Giftmorden, Agatha Christie hat es ja auch erzählt, und mit den üblichen Dingen wie intensiven Verhören, Beweissicherung und so weiter und so weiter. Aber im Mordfall Kent endeten die Ermittlungen definitiv in einer Sackgasse.
The inspector was not entirely convinced with her answer and thought that the nightdress found in the laundry the day following the murder.
Der Inspektor war mit ihrer Antwort nicht zufrieden. Er vermutete, dass das Nachthemd, das man am Morgen in der Wäsche gefunden hatte, eines gewesen war, das sie erst nach dem Mord an ihrem Halbbruder getragen hatte. Das Mordnachthemd hatte sie vielleicht vernichtet und durch ein anderes ersetzt. Jeder stimmte zu, dass ein Nachthemd fehlte. Bevor er den Fall schloss, bat Witcher Superintendent Foley von der Polizei Trowbridge, die drei Nachthemden in ihrem Schrank zu untersuchen. Doch man fand nichts Verdächtiges. Das Ortsgericht teilte Inspektor Witcher mit, dass man die junge Frau nicht länger einsperren konnte und ließ Konstanz frei. Der Fall kam zum Erliegen. Das Kindermädchen Elizabeth Gore ging nach Isleworth zurück, weil sie die Gerüchte nicht länger ertragen konnte. Einige hielten sie für schuldig und behaupteten, als der kleine Francis nachts aufgewacht war, hätte sie einen Mann in ihrem Zimmer gehabt. Um das vor der Hausherrin zu vertuschen, hätte sie das Kind fortgeschafft. Am 28. September wurde sie erneut verhaftet und nach Wiltshire zurückgebracht. Das Verhör war am 1. Oktober. Zeugen sprachen sich für sie aus, einschließlich der anderen Angestellten und Mrs. Kent. Das Verhör dauerte 4 Tage. Dann wurde Elizabeth ohne Anklage entlassen. Sie kehrte nach Isleworth zurück. Auch Inspektor Witcher kehrte nach London zurück. Der Fall blieb ungeklärt, aber Witcher blieb bei seinem Verdacht, dass die 16-jährige Constance Kent das schreckliche Verbrechen begangen hatte. Im folgenden Jahr, 1864, wurde Inspektor Witcher pensioniert. Er ging mit dem Wissen, dass der Mord in Road Hill House nie geklärt werden konnte.
That the murder at Road Hill House had never been solved.
Oh Gott, wie furchtbar. Ein so brutales Verbrechen wird nicht aufgeklärt.
Inspektor Witcher war wie gegen eine Wand gelaufen. Constance war in keiner Minute unter seinem wirklichen Sperrfeuer von Fragen zusammengebrochen und leugnete bis zum Schluss ihre Beteiligung an dem Mord. Sie war sehr stark. Ganz offensichtlich war sie wirklich unschuldig. Der arme Witcher wurde danach übrigens unter dem Spott seiner Kollegen und der Presse pensioniert.
Also das ist richtig tragisch. Aber wenn Constance es nicht war und auch sonst keiner aus der Familie, wer denn dann bitte?
Ja, es tickte eine Bombe, von der niemand ahnte. Die Familie Kent war inzwischen vor Scham über die Verdächtigungen weggezogen. Vater Samuel Kent lebte jetzt mit den kleineren Kindern in Wales.
Und wo war Constance?
Erst schickte man sie auf ein Internat in Frankreich, danach in ein religiöses Mädchenheim nach Brighton.
Und deine erwähnte Bombe?
Sie explodiert im Jahr 1864, also 4 Jahre nach dem Mord. An diesem sonnigen Frühjahrstag betritt eine Frau die kleine Kirche des katholischen Geistlichen Erle Wagner und will eine Beichte ablegen. Es ist eine junge Frau, eine sehr junge sogar. Sie ist gerade mal 20. Es ist Constance Kent.
Oh nein.
Doch, Constance beichtet schonungslos, was an jenem frühen Morgen des 30. Juni 1860 im Road Hill House geschehen war. Was sie erzählt, lässt den Mann Gottes blass werden. Detailliert beschreibt sie ihm, wie sie in jener Nacht gewartet hatte, bis alle im Haus schliefen. Dann war sie ins Kinderzimmer geschlichen und hatte den 3-jährigen Francis, der ja ihr Halbbruder war, also ein Kind der verhassten Stiefmutter, vorsichtig aus seinem Bett gehoben. Sie wickelte das immer noch schlafende Kind in eine Decke aus dem Kinderbett und trug es nach draußen in das kleine Abstellhaus.
Ach, hör auf, den Rest, den will ich wirklich gar nicht hören.
Nur so viel. Für ihre grausame Tat benutzte sie eine Rasierklinge, die sie von ihrem Vater gestohlen hatte. Und vorher hatte sie sogar Streichhölzer in den Abstellraum deponiert, um besser sehen zu können. Also alles erschreckend planvoll.
Aber die war doch erst 16 Jahre alt damals und das Ganze ist jetzt erst 4 Jahre her. Ist es nicht möglich, dass sie einen seelischen Schaden davongetragen hatte und jetzt nur in ihrer Fantasie die Schuld auf sich lud?
Ja, kein schlechter Gedanke. Sicher hatte auch Reverend Wagner diesen Verdacht, aber Constance trat bei ihm äußerst entschlossen auf. Später vermutete man, dass sie in ihrem religiösen Mädchenheim so eine Art, Erweckungserlebnis gehabt hatte. Darum jetzt die Selbstbezichtigung.
Und was tat Reverend Wagner?
Sie besteht darauf, ihr Geständnis auch der Polizei vorzutragen. Also begleitet sie der Geistliche am 25. April 1864 dorthin und sie gibt alles zu Protokoll.
Kam dadurch auch der Pfarrer unter Druck? Also ich meine, ich weiß ja gar nicht, gibt es auch in England sowas wie ein Beichtgeheimnis in der katholischen Kirche? Ja schon.
Oh ja, er bestand darauf, dass er durch das Siegel der sogenannten sakramentalen Beichte verpflichtet sei, bestimmte Informationen zurückzuhalten. Später, während des Prozesses, verlangte sogar das Oberhaus, also nun wirklich eine hohe Institution, dass das Beichtgeheimnis aufgehoben wurde, aber das gelang nicht und wurde auch nie genehmigt.
Und wie verhielt sich Constance dann bei dem Prozess?
Vollständig. Dort erklärte sie auch ihren Trick mit dem Nachthemd.
She said that she then returned to her room.
Sie erklärte, dass sie nach der Tat in ihr Zimmer zurückgekehrt war und ihr Nachthemd überprüft hat. Sie entdeckte daran 2 Blutspritzer. Also wusch sie die Flecken aus. Als das Hemd trocken war, legte sie es in ihren Schrank. Dann zog sie ein anderes Nachthemd an und ging zu Bett. Diese 3 Nachthemden hatte Superintendent Foley inspiziert. Später fand sie an dem Nachthemd noch einen Fleck und verbrannte es. Es war genau so, wie Inspektor Witcher vermutet hatte. Das Nachthemd aus dem Wäschekorb war nicht das, das sie bei der Tat getragen hatte. Es war das, was sie nach der Tat getragen hatte. Ihr Motiv, den Halbbruder zu töten, hatte mit ihrer Stiefmutter zu tun. Constance beschuldigte diese, ihre richtige Mutter schlecht behandelt zu haben, als die Stiefmutter noch Kindermädchen bei den Kents gewesen war. Constance erklärte, die Tat sei nicht spontan gewesen und sie hätte allein gehandelt. Sie erklärte dem Gericht auch, falls 1860 irgendjemand wegen dieses Mordes schuldig gesprochen worden wäre, hätte sie schon damals gestanden. Zu dieser Zeit war Constance mental angeschlagen. Vielleicht war das Geständnis auch falsch. Wie auch immer, sie wurde des Mordes für schuldig gefunden und zum Tod durch Erhängen verurteilt.
Aber offensichtlich wurde sie ja dann doch nicht gehängt.
Naja, erstens war Constance ja noch sehr jung. Zweitens hielt man immer noch für möglich, dass sie all das in einem psychischen Ausnahmezustand zu Protokoll gegeben hatte.
Klar, damals war die Jugendpsychiatrie ja noch nicht so weit entwickelt. Man konnte nicht einfach psychologische Gutachten anfertigen lassen.
Aber es gab noch eine Möglichkeit, die wollte sogar das Gericht nicht ausschließen, nämlich dass jemand anderes der Täter war, den Constance unter allen Umständen schützen wollte.
Und wer sollte das sein?
Zum Beispiel ihr Vater. Auch dem Gericht war bekannt, dass Samuel Kent auch seine 2. Frau schon wieder mit dem aktuellen Kindermädchen betrog. So wie die einst das Kindermädchen war, mit der er seine 1. Frau betrogen hatte.
Naja, aber warum sollte er sein eigenes Kind töten?
Weil die immer weiter anwachsende Kinderschar seiner 2. Frau ihn ängstigte, wütend machte. Was weiß man schon?
Ein möglicher anderer Täter?
Constance' jüngerer Bruder William. Er war zwar in der Kindheit immer so eine Art Trittbrettfahrer an der Seite von Constance gewesen, hatten alle gesagt. Doch es ist gut möglich, dass er seiner Schwester beim Mord half. Dafür gibt es übrigens ein 2. Indiz, aber das nenne ich dir erst später.
Und was war nun mit der Todesstrafe?
Wegen ihrer Jugend wurde die Todesstrafe in eine 20-jährige Haftstrafe verwandelt. Außerdem hatte Constance mit eigener Hand viele Petitionen verfasst. Da war sie sehr geschickt.
Saß sie denn diese 20 Jahre auch wirklich ab?
Ja, unter anderem im gefürchteten Millbank Prison in London. Sie war eine fleißige Gefangene und produzierte sehr geschickt Glasmosaike für verschiedene Kirchen. Aber auch während dieser Zeit blieb für alle, die sie kannten, die große Frage, war sie es wirklich? Oder hatte sie für jemanden anderen gestanden?
Was glaubst du denn nach deinen Recherchen im Fall Constance Kent?
Ich teile einen Verdacht, den auch einige ihrer Biografen haben. Also, Halten wir noch mal fest. Ihre Freiheit erhält sie im Jahr 1885 wieder. Ja, da ist sie 41.
Und da wandert sie sofort nach Australien aus, wie von dir anfangs beschrieben.
Ja, schon. Aber bis vor kurzem war unklar, unter welchen Umständen sie dorthin gekommen war. Warum gerade Australien? Kannte sie da jemanden? Reiste sie wirklich allein?
Na, jetzt wird's ja noch mal spannend.
Heute weiß man, von ihr immer geheim gehalten, dass sie in Begleitung ihres Bruders William und dessen Frau auswanderte. Später kehrte William übrigens wieder nach England zurück.
Und was ist daran seltsam?
Dass auch William bis zu seinem Lebensende geheim gehalten hatte, dass Constance mit ihm reiste. Nicht einmal in der Familie wusste es jemand. Warum wohl? Tatsächlich scheint seine innere Verbundenheit mit der ein Jahr älteren Schwester enorm gewesen zu sein. Deshalb hält man heute für gut möglich, dass er in der Mordnacht an der Seite von Constance gewesen sein könnte, ihr vielleicht sogar Mut gemacht hatte und als Dank hatte sie ihn vor dem Gefängnis bewahrt. Sein Dank wiederum war, dass er ihr mit Australien eine sichere Zukunft schenkte.
Wir haben ja am Anfang gehört, dass Constance alias Ruth Emily Kay kurz vor ihrem Tod in Australien ihre Nichte Olive, also Williams Tochter, ihn gab's ja nicht mehr, zu sich gerufen hatte, um ihre wahre Identität preiszugeben. Aber was sagte sie denn zu Olive? Ist das überliefert?
Sie übergab Olive ein 3000-Wörter-Dokument, das sie einige Zeit vorher verfasst hatte und in dem sie sich noch einmal als Mörderin bezichtigte.
Sprach sie da auch von Williams Beteiligung am Mord? Das wäre ja die interessanteste Frage.
Das, lieber Alex, hat die Welt nie erfahren. Denn Olive nahm den Inhalt dieses Gesprächs mit ihrer Tante Constance, so grausam die Wahrheit vielleicht auch gewesen sein mochte, selbst mit ins Grab. Und so blieb das Geständnis von Constance Kent für immer mit dem Mythos kindlicher Schuld, aber auch mit vielen Rätseln behaftet.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.